So, Elio Podcast Folge 3. Heute wird's konkret. Es geht um die PCA, Principal Component Analysis. Und ich habe unseren Physiker und Data Scientist und Freizeiterklärbär David vor mir sitzen. Hallöchen, David.
Hi, Janis.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut. Bisschen warm ist es in deinem Büro.
In meinem Büro, ja, es ist super warm. Bisschen nervös.
Nervös sowieso auch immer, ja. Muss man ja sein, sonst wird's nicht gut. Aber ich glaube, es sind mehr die Temperaturen, die mich schwitzen lassen.
Ja, okay, nervös, vorbereitet, schweißgebadet, perfekte Voraussetzung für einen Podcast. Erzähl gerne einmal ganz grob. Es geht heute um die PCA. Kannst du vielleicht einleitend so leicht und so kurz wie möglich und so verständlich es geht, einmal runterbrechen, was das eigentlich ist?
Man könnte meinen, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Du fragst mich, ob ich es kurz halten kann.
Die Antwort ist natürlich ja.
Okay, die Principal Component Analysis oder Hauptkomponentenanalyse auf Deutsch ist im Prinzip ein Tool aus der Statistik, was wir im Data Science Bereich immer mal benutzen, was aber quasi mathematisch viel tiefer geht. Du findest im Prinzip diese Anwendungen sogar auch in Quantenmechanik oder wie auch immer. Und im Endeffekt steckt dahinter, dass du einen Datensatz hast, der ziemlich hochdimensional ist und hochkorreliert. Und mit der PCA versuchst du, die Dimension zu reduzieren, also einen niedrigdimensionaleren Datensatz zu erzeugen, der trotzdem möglichst alle Informationen behält, die du da drin hast. Und dann machst du das Ganze handhabbarer und kannst das dann vielleicht selber hinterher besser plotten und kannst schneller und besser damit weiterrechnen oder Dinge, ja, deine Modelle werden vielleicht auch effizienter.
Das klingt erstmal sehr, sehr spannend und wir kommen gleich direkt zu ein paar Fragen, die es dazu gibt. Aber erzähl doch gerne mal, um jetzt mal so einen Kontext zu machen, vielleicht von ein, zwei Projekten, wo du die PCA schon mal verwendet hast.
Grundsätzlich, das Coole daran ist, eine der Gründe, weshalb ich Data Science ganz cool finde, man hat so eine Methode wie so ein Schweizer Taschenmesser und du kannst damit die unterschiedlichsten Dinge machen. Weil alles, was du brauchst, ist irgendwo ein hochdimensionaler, korrelierter Datensatz und vielleicht ist es eine gute Idee, eine PCA zu benutzen. Und ich habe das tatsächlich schon gemacht in meinem früheren Leben, als ich noch Geografie studiert habe und da eine Bachelorarbeit geschrieben habe über die quasi Beschreibung von Niederschlagsvariabilität in Südamerika. Das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel könnte sein, du bist ein Online-Retail-Shop und du hast ganz, ganz viele Kunden, die ganz, ganz viele Produkte kaufen und du würdest gerne deine Kunden irgendwie segmentieren in bestimmte Gruppen. Auch da kannst du vielleicht eine PCA benutzen. Oder du bist Mediziner und du hast irgendwie ganz viele Proben von, also oft hat man ein Beispiel oder Anwendung in der Krebsdiagnostik, hast halt Krebsproben und du hast Genexpressionsdaten und du möchtest gucken, welche Gene spielen vielleicht zusammen bei der Entstehung von Krebs oder haben einen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Auch da macht es vielleicht Sinn, eine PCA zu benutzen.
Das ist jetzt natürlich sehr, sehr abstrakt. Kannst du das vielleicht an einem deiner drei Projektbeispiele ein bisschen konkretisieren, wo genau an der Stelle du eine PCA verwendet hast oder verwenden würdest?
Kann ich mich schwer entscheiden.
Nimm das Erste.
Ich habe genau in der Geografie-Bachelorarbeit, da haben wir uns ja mit Klimageografie beschäftigt und was wir hatten, war zum einen ein Datensatz, in dem Niederschlag in Südamerika gemessen wurde. Und zwar hat man in 0,5 Gradschritten Südamerika gerastert in Längengrade und Breitengrade und hat dann immer die monatlichen Niederschlagsmittelwerte in diesen Daten gehabt. Und das dann noch über einen ganzen Zeitraum, über den man das aufgenommen hat. Und hat jetzt also ziemlich viele Niederschlagsrohdaten. Und was uns interessiert hat, war dann, können wir quasi das Auftreten dieser Niederschläge, können wir das in Beziehung setzen zu atmosphärischen Zirkulationsmustern? Und speziell in meinem Fall waren das so Indizes, die man sich baut aus Druckmessungen an der Wasseroberfläche. Da gibt es dann den, ich ich glaube, der hieß North Atlantic Index. Es gibt den Saffron Oscillation Index über dem Pazifik. Und was man dann im Prinzip gerne hätte, wäre so eine Aussage der Form, im Dezember sind die Niederschläge in Brasilien stark beeinflusst von der Variabilität des atlantischen Druckindizes. Ja, solche Aussagen haben wir da auch dann bekommen am Ende.
Ja, und jetzt habe ich immer noch nicht rausgehört, wo die PCA dort war.
Stimmt, Entschuldigung. genau, was du nämlich, also was wir gemacht haben ist, wir haben unsere Indizes, die stehen und die wollen wir jetzt mit irgendwas korrelieren. Und auf der anderen Seite haben wir diese Rohdaten, das ist eine sehr hochdimensionale Matrix von gemittelten Niederschlagswerten. Und was wir da gemacht haben, ist darauf genau die PCA angewendet. Das heißt, die PCA liefert dir dann Hauptkomponenten von dieser Niederschlagsmatrix und diese Hauptkomponenten, die kannst du interpretieren als im Prinzip die wahrscheinlichsten Konfigurationen von Niederschlagsmustern, die du dann in diesem Datensatz findest. Ja, das heißt, das kann irgendwie so ein Muster sein, Starkregen in Brasilien, Dürre in Peru oder so. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob es das genau gab, aber das heißt, das sind im Prinzip Muster in diesen Daten, die du damit identifizierst.
Ich greife jetzt vielleicht mal mit einer Frage vorweg, vielleicht macht die später mehr Sinn zu beantworten. Jetzt einmal kurz zum Verständnis. Die hohe Dimensionalität, die kommt durch das Raster zustande, weil jeder Rasterpunkt quasi sein eigenes Feature ist, ja? Oder genau. Ein Feature in deiner Matrix. Okay. Nee, dann macht das Sinn. Warum ist denn eine hohe Anzahl von Dimensionen problematisch?
Also zum einen ist es natürlich für uns als Menschen schon mal sehr schwer, sich vorzustellen. Und zum anderen jetzt in dem genauen Beispiel, ist es auch unwahrscheinlich, dass du sagst, ich korreliere den Niederschlag, den ich in diesem einen Pixel irgendwo habe, den korreliere ich mit irgendeinem Index. Und vielleicht auf dem Nachbarpixel kriege ich einen komplett anderen Wert raus. Also wenn du quasi pixelweise diese Korrelation machst, dann kriegst du irgendeinen Flickenteppich vielleicht von Ergebnissen und nicht die Aussage, an der du interessiert bist. Und du bist ja eher an einer globalen Aussage interessiert und du möchtest ja quasi diese, was ich eben gesagt habe, Niederschlagskonfigurationen, die dich interessieren, diese allgemeinen Muster, die vielleicht nicht zerstört werden von dem Noise, den du im lokalen Bereich dann mal hast, in solchen Geschichten.
Okay, das ist jetzt natürlich auch sehr, sehr bezogen auf das Problem, welches du da gelöst hast, ne? Dass es keinen Sinn macht, diese filigranen Dimensionen zu betrachten. Jetzt habe ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und jetzt hast du natürlich auch 2-3 Beispiele genannt. Wir können mal kurz so ein Beispiel-Switch machen in Richtung, nehmen wir meinetwegen den Online-Shop. Da hast du jetzt auch eine hochdimensionale Matrix mit Kundendaten irgendwie drin. Ich nehme an, die Dimensionen der Matrix entstehen zum Beispiel durch die Artikel, die ein Kunde kauft. Ja, also als würde man sich, weiß ich nicht, ist auch ein anderes Thema, eine Recommendation Engine zusammenbauen wollen. Da hat man ja auch, Kunde hat diesen Artikel gekauft und dann trägt man irgendwie die Kunden gegen die Artikel auf und dann entstehen die Dimensionen. Warum macht da denn eine Principal Component Analysis Sinn? Da ist das Problem ja ein ganz anderes. Also dort kann es ja total Sinn machen. Kunde kauft Banane, korreliert auf Kunde kauft Apfel oder sowas. Also da macht dieses filigrane Rastermuster doch unter Umständen sogar Sinn. Warum würde man denn da eine PCA verwenden?
Ja, kommt natürlich ganz stark drauf an, was im Einzelnen du dann machen willst mit den Daten. Und wenn du, weiß ich nicht, irgendeine Assoziationsanalyse machen willst, der Kunde, der Apfel kauft, kauft hinterher auch Banane, dann ist das bestimmt interessant für dich. Vielleicht willst du aber auch eher sagen, ich habe die Obstkäufer und ich habe die Fastfoodkäufer oder so. Und dann sind vielleicht in dem Fall Apfel und Banane eigentlich das Gleiche und du hättest das gerne quasi auf einer Achse abgebildet. Und da könnte dir das helfen. Allgemein, wenn wir sowieso mehr in die Machine Learning-Bereiche kommen, da gibt es auch den Begriff vom Curse of Dimensionality im Machine Learning. Das heißt, je hochdimensionaler du deinen Parameterraum hast, wenn du hinterher Machine Learning-Modelle darauf trainierst, kann es dir sehr schnell passieren, dass die overfitten. Das liegt daran, wenn du sehr hohe Dimensionen hast, dann wird dein Parameterraum da recht, also mir fehlt immer die deutsche Übersetzung von sparse, also recht, recht dünn besetzt. Ja? Und das bedeutet, dein Modell kann auf einmal sehr nah sich an die Daten fitten und bestimmte Dinge auswendig lernen. Und das sagt dann, nee, aber die Kunden, die haben ja immer nur die Magermilch von irgendeinem Magermilchhersteller, der mir nicht einfällt, gekauft und lernen nur das. Und sobald du irgendwelche anderen Daten da reingibst, können sie nicht mehr generalisieren. Und ja, da hilft es ja auch immer, wenn du eine Dimensionsreduzierung hast und wenn du quasi Hauptkomponenten als deine neuen Feature benutzt.
Genau, ne? Also jetzt hast du gerade so das Overfitting erklärt, dass das Model, welches man trainiert, das ist zu streng mit dem, was es kriegt und kann mit neuen Werten nicht so gut umgehen. Ne? Und Underfitting ist wahrscheinlich entsprechend genau das Gegenteil. Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz erklären, was Underfitting wäre.
Ja, ich muss sagen, ehrlich gesagt, Underfitting habe ich so in dem Fall auch noch nie gehört als Begriff, muss ich selber nochmal nachlesen.
Ja?
Aber was dir natürlich passieren kann, ist, du machst eine Dimensionsreduzierung und die ist zwar so designt, dass du versuchst, alle Informationen zu behalten. Es kann dir aber natürlich passieren, dass du mal wichtige Informationen verlierst. Oder es kann sein, dass deine Daten sich nur in den letzten Prozent der Informationen unterscheiden. Und du sagst dann in deiner PCA, ich wähle die so, dass die mir immer noch 90% der Varianz meiner Daten erklärt. Aber deine Daten unterscheiden sich halt auf den letzten 10%. Und auf einmal hast du in deinem Classifier oder was weiß ich, eine schlechte Accuracy. Ich vermute dann, dass das auch Underfitting sein soll?
Ja, ich würde da, vielleicht gehen wir da gar nicht so genau drauf ein. Aber ich glaube, was man jetzt ganz gut rausgehört hat, was im Kontext dieses Podcasts noch viel wichtiger ist, ist, auf der einen Seite hast du natürlich zu viele Dimensionen. Also du hast eine sehr, sehr hochdimensionale Matrix. Und dadurch gehst du sehr schnell in das Problem, dass deine Models, die du unter Umständen trainierst, sehr, sehr schlecht mit neuen Werten umgehen können, weil nicht generalisiert wird. Auf der anderen Seite klingt es mir jetzt so, als kannst du bei einer PCA Gefahr laufen, dass du zu viel generalisierst, weil du die Dimension zu stark reduzierst und entsprechend zu viele Informationen verlierst und zu ungenau wirst. Habe ich das jetzt richtig mit einem Ohr rausgehört?
Das ist auf jeden Fall eine der Gefahren, die es geben kann.
Sehr, sehr schön.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir später noch dazu kommen, aber eine Sache, die ich ganz interessant finde, aus meiner Physikerzeit hatte ich einen Kollegen, der hat quasi eine Erweiterung der PCA entwickelt und damit auch echt schon viel, viel publiziert. Und im Prinzip hat er so eine Art krummlinige Hauptkomponenten, der nennt das SDCM, wenn jemand mal nachgucken will. Und ein Problem, was der da beschreibt, was dir bei der PCA auch passieren kann, liegt in der Natur der Sache, dass diese Hauptkomponenten von einer Hauptkomponentenanalyse, die sollen alle senkrecht aufeinander stehen. Und das heißt, im Prinzip legst du da deine erste Hauptkomponente in die Daten und dann ist sofort festgelegt, dass alle folgenden Hauptkomponenten dazu orthogonal sein müssen. Und es ist aber nicht unbedingt gesagt, dass deine Daten das auch sind. Also vielleicht sind deine Daten, liegen zwar in klaren, also sind zwar voneinander separierbar, aber nicht unbedingt orthogonal separierbar. Und deswegen, das, was er macht, ist, das ist dann so eine Art, also bimonotone Regression, und der kann quasi krummlinige Hauptkomponenten da reinlegen und kann damit eben auch solche Daten
separieren. Das ist jetzt ein interessanter Exkurs. Jetzt ist es natürlich so, dass wir noch gar nicht so weit sind. Ich habe jetzt ganz, ganz oft den Begriff Hauptkomponente gehört, und der ist für mich jetzt gerade, ich meine, ich darf mich ja vielleicht auch ein Stück weit dümmer stellen, als ich bin. Das ist ja das Schöne in meiner Rolle hier. Aber für mich klingt das jetzt gerade sehr, sehr abstrakt, Hauptkomponente. Wir reden jetzt über hochdimensionale Matrizen. Da sind Features drin, Äpfel, Bananen, Birnen. Das kann man sich super vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir eine Matrix aufzeichne, da steht dann mein Name, Jannis kauft Apfel drin. Da habe ich quasi meinen Namen drinstehen. Dann kann ich mir ein Kreuzchen reinmachen unter Jannis Apfel, Jannis Banane. Und dann steht da eben fest, dass ich mir einen Apfel, eine Banane in einem Supermarkt gekauft habe. Und jetzt höre ich Hauptkomponente. Was ist das?
Im Endeffekt, was du mit einer PCA machst, ist, du versuchst, also mathematisch würde man sagen, einen Basiswechsel zu vollziehen. Und zwar so einen, dass du quasi deine Koordinatenachsen so geschickt legst, dass deine Datenpunkte so gut wie möglich entlang dieser Achsen liegen. Das heißt, die einzelnen Achsen sind dann die Hauptkomponenten, und eine Hauptkomponente, die soll möglichst viel der Varianz deiner Daten erklärbar machen. Das heißt, deine Daten sollen möglichst entlang dieser Hauptkomponente liegen. Das heißt, die komplette Streuung, die deine Daten haben, ist entlang dieser Achse und nicht quasi senkrecht zu der Achse. Ja. Und das wäre vielleicht die visuellste Beschreibung, die ich von der Hauptkomponente geben kann.
Also eine Achse.
Im Endeffekt eine Achse. Mathematisch gesprochen geht es um die Diagonalisierung der Kovarianzmatrix. Und das bedeutet, du versuchst eben, deine Daten so zu umzuformen, dass die einzelnen, also dass die übrig deine neu projizierten Daten möglichst unkorreliert miteinander sind. Das heißt, du hast dann nur noch auf der Diagonalen der Kovarianzmatrix Einträge. Das sind dann die sogenannten Eigenwerte. Und wenn man das dann so lineare Algebra mäßig betrachtet und herleitet, um diese Matrix zu diagonalisieren, hat man eine Hilfsmatrix. Und die ist aufgebaut aus den, die Spaltenvektoren sind die sogenannten Hauptkomponenten. Das sind quasi diese Achsen. Und dann multiplizierst du die an deine Kovarianzmatrix ran und dadurch, also genau, und dadurch wird die diagonalisiert. Mhm. Das wäre die mathematische Beschreibung von der Hauptkomponente.
Jetzt wissen wir ja gar nicht genau, wer alles unsere HörerInnen sind. Das ist ja jetzt die dritte Folge. Können wir ganz plump noch ein bisschen weiter vorne einsteigen? Ich habe jetzt Korrelation und Kovarianzmatrix gehört. Mhm. Kannst du vielleicht beide Begriffe einmal ganz grob erklären?
Genau, also wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wenden das immer dann an, wenn wir einen hochdimensionalen Datensatz sehr korrelierter Daten haben.
So. Also die PCA, ja.
Genau, die PCA. Und das bedeutet, also Varianz ist ja ein Maß für die Streuung einer Zufallsvariablen. Das heißt, ich habe irgendeine Variable, die kann mehrere Werte annehmen und wie sehr können diese Werte jetzt streuen. Ja? Dafür kann ich die Varianz berechnen. Und wenn ich die Varianz einer Variable habe, dann ist das gleichzeitig die Kovarianz dieser Variable mit sich selber. Kovarianz ist quasi eine Verallgemeinerung des Varianzprinzips. Denn ich muss nicht nur mich mit mir selber die Kovarianz angucken, sondern ich kann das auch mit anderen Variablen machen und die stehen dann auch zueinander in Beziehung. Das heißt, ich gucke mir an, wie stark korrelieren die. Das heißt, die eine geht hoch, geht die andere auch hoch, die eine geht runter, geht die andere dann hoch oder geht die auch runter, dann kann ich entweder positive oder negative Kovarianz haben. Und jetzt kann ich quasi für alle meine Features, kann ich mir jeweils die Kovarianzen miteinander angucken und kann das in eine Matrix schreiben. Ja.
Okay, jetzt hast du die Kovarianz erklärt. Was ist eine Korrelation?
Korrelation ist das, was ich im Prinzip eben gesagt habe. Das ist wie steht das Verhalten zweier Variablen miteinander in Beziehung? Ja, das heißt, geht der Wert der einen hoch, was passiert dann mit dem Wert der anderen? Geht der dann auch hoch oder geht der dann vielleicht runter? Dann sind die entweder positiv oder negativ korreliert. Wenn der davon im Mittel komplett unbeeindruckt ist, dann hat man da eine Null, dann ist der quasi, sind die nicht korreliert. Mhm. Und ich würde jetzt gerne meine Daten so darstellen, dass die alle nicht korreliert sind und ich dann quasi, ja, also das ist das Ziel von der PCA.
Okay, dann haben wir so ein paar Begriffe erklärt. Jetzt hast du dir große Mühe gegeben, die Hauptkomponenten zu erklären oder eine Hauptkomponente, was das eigentlich ist. Erklärt, was eine PCA im Einzelnen genau ist, haben wir jetzt noch nicht komplett, oder? Sind wir mit der Definition schon komplett durch? Was fehlt dir da noch?
Was die PCA macht, ist im Prinzip genau das, dass die quasi diese Hauptachsentransformation an der Kovarianzmatrix durchführt. Das heißt, dass die versucht, zu meinen Daten die Hauptkomponenten und die Eigenwerte zu finden. Die Eigenwerte sind dann die Werte, die auf der Diagonalen der Kovarianzmatrix stehen. Und was die mir machen, ist, die geben mir gleichzeitig eine Ordnung meiner Hauptachsen vor und sagen dann, die mit dem höchsten Eigenwert ist die wichtigste, die erklärt die meiste Varianz in den Daten. Danach, das ist die nächstwichtige, die erklärt die zweitmeiste. Und das nimmt dann nach unten ab. Und was ich dann machen kann in der PCA, ich kann einfach definieren, wie viele dieser Hauptkomponenten will ich mitnehmen und kann dann über die Eigenwerte mir auch sagen, wie viel Varianz meiner Daten will ich noch weiterhin damit erklären können, also wie viele Komponenten brauche ich. Und was ich dann mache, ist, ich benutze diese Hauptkomponenten quasi als neue Koordinaten meines Koordinatensystems und projiziere meine Daten auf die. Das heißt, ich mache im Prinzip einen Koordinatenwechsel, eine Basistransformation. Und das heißt, ich habe dann, was ich ja eben mache, ist, ich nehme natürlich weniger Komponenten, als ich vorher Dimensionen hatte. Und das heißt, anstatt dass ich jetzt, also vorher hätte ich ja meine Daten geplottet, indem quasi jedes Feature eine Achse wäre. Und dann wäre das eben sehr hochdimensional gewesen. Und jetzt sage ich, ach, mir reichen vielleicht die 10 wichtigsten Hauptkomponenten und dann habe ich irgendwas, was vorher 500, 1000 Dimensionen, wie auch immer hatte, auf 10 Dimensionen. Und ich kann dann auch sagen, wie viel Prozent der Varianz meiner Daten ist damit noch erklärt.
Das heißt, streng genommen könntest du auch 1000 Dimensionen auf 2 runterbrechen, wenn du es möchtest.
Genau.
Klingt natürlich so ein bisschen diffus, ne? Also wir können jetzt 1000 Dimensionen auf 2 runterbrechen oder auf 10 oder auf 15. Da stellen sich im Prinzip 2 Fragen für mich. Die erste Frage ist, wenn ich das mache, dann verliere ich doch bestimmt Informationen. Ist das nicht schlimm? Und die zweite Frage wäre im Prinzip, die habe ich auch immer beim neuronalen Lernen in einem ganz anderen Kontext, aber woher weiß ich eigentlich, wie viele Hauptkomponenten beziehungsweise auf wie viele Dimensionen ich das Ganze runterbrechen möchte?
Also da gibt es problemangepasst unterschiedliche Vorgehensweisen. Also zum einen ist das, was ich eben schon mal angerissen habe, die PCA gibt mir nicht nur die Hauptkomponenten, sondern sie sagt mir auch, wie viel Prozent der Informationen quasi enthalten die noch über die Eigenwerte. Das heißt, ich kann dann einfach festlegen, ich möchte hinterher immer noch mindestens 90% der Informationen in meinen Daten drin haben. Also wenn ich das zum Beispiel mit scikit-learn mache und da die PCA benutze in der Library, kann ich sogar einfach den Prozentwert angeben und dann habe ich genauso viele Hauptkomponenten, wie ich dafür brauche. Das heißt, ich bin dann auf jeden Fall, habe ich schon mal im Griff, wie viele Informationen ich verliere. Kann mir natürlich passieren, dass ich dann noch recht viele Hauptkomponenten habe, je nachdem, was für Daten ich habe. Das ist also die eine Möglichkeit. Im Folgenden würde ich dann sagen, also wenn ich zum Beispiel das mache, irgendwie als einen Pre-Processing-Step von einem Machine Learning-Model, ist natürlich das Entscheidende, wie gut ist hinterher mein Model. Und dementsprechend erhöhe ich oder reduziere ich dann nochmal die Anzahl der Hauptkomponenten ein bisschen in so einem iterativen Prozess, bis ich eben das beste Ergebnis für mein Model habe. Manchmal ist es aber auch so, dass ich vielleicht für irgendein Problem schon vorgegeben habe, ich möchte das auf eine bestimmte Anzahl Hauptkomponenten runterbrechen. Und dann kann ich auch einfach sagen, nimm die ersten 4, weil ich möchte eben am Ende sagen, das sind die 4 wichtigsten Muster oder 4 wichtigsten Hauptrichtungen, die ich in diesen Daten erkenne. Ja, und dann lege ich einfach die Zahl fest.
Wie ist das mit dem Informationsverlust?
Der ist vorhanden.
Okay. Ja. Ist das nicht schlimm, Informationen zu verlieren? Oder wie geht man damit um?
Ja, das ist Das kommt dann sehr darauf an, was du machst. Also wie gesagt, wenn du ein Machine Learning Modell damit trainierst hinterher und das hat hinterher funktioniert super und hat, weiß ich nicht, 95% Genauigkeit und du bist glücklich, dann war er offensichtlich nicht schlimm. So, wenn und diese das nicht
Genauigkeit,
der Fall ist,
um da reinzuhaken, und diese Genauigkeit heißt, 95% Genauigkeit heißt, du erhältst hier 95%
ich meine, wenn du zum Beispiel einen Classifier trainierst und deine wichtige Metrik ist die Accuracy oder so.
Ja,
und
ach so, okay.
So, und jetzt hast du halt hinterher es offensichtlich geschafft, deine Klassen zu klassifizieren. Das heißt, die Informationen, die in deinen Hauptkomponenten, die du als Feature für dein Modell benutzt hast, waren wohl noch ausreichend für den Classifier. Wenn der aber auf einmal extrem schlecht ist, dann hast du wohl mit deinen Hauptkomponenten zu viel Informationen weggeworfen und vielleicht genau die er für die Klassifizierung gebraucht hätte. Dann ist es eine gute Idee, mal ein paar Hauptkomponenten mehr mit reinzunehmen und zu gucken, liefern mir die jetzt noch die wichtigen Informationen, die für die Klassifizierung nötig sind. Ja, also es kann ja sein, dass die Klassen, die du unterscheiden willst, dass die sich in weiten Teilen sehr ähneln und quasi erst in den hinteren Hauptkomponenten die Unterschiede auftreten. Und dann wäre es wichtig, dass man die dabei hat.
Wenn ich jetzt meine Dimension reduziere, dann gehe ich ja davon aus, dass ich vorher etwas habe, was ich verstanden habe. Ich meine, die Features, die sind ja super leicht zu verstehen und jetzt breche ich die runter auf irgendwas Verallgemeinertes. Woher weiß ich denn, was mir die PCA versucht zu sagen, was ich jetzt da vor mir habe? Also nehmen wir mal an, ich breche jetzt 100 Dimensionen auf 4 runter. Woher weiß ich denn, welche Eigenschaften diese 4 Dimensionen haben?
Also erstmal würde ich in Zweifel ziehen, dass du immer deine hochdimensionalen Daten verstehst. Also wenn du, ja, die haben vielleicht irgendwelche SI-Einheiten oder so dahinter und die verstehst du, aber trotzdem ist es ja zu schwer, sich das dann im Einzelnen vorzustellen, was das bedeutet. Also wenn du die Pixel über Südamerika hast und du weißt jetzt halt genau in dem, weiß ich nicht, Längengrad so und so viel und Breitengrad so und so viel, habe ich 50 Liter Niederschlag. Ich meine, du verstehst zwar, was 50 Liter sind, aber im Großen und Ganzen sagt dir das nichts. Wohingegen vielleicht irgendeine Hauptkomponente am Ende ein Niederschlagsmuster darstellt oder korreliert mit anderen Dingen, wo du sagst, ah, okay, das verstehe ich. Also zum Beispiel ein Beispiel, was mir einfällt, wo man sehr gut Hauptkomponenten oder in dem Fall waren das dann Signaturen von diesem SDCM-Projekt verstehen konnte, was ich eben angerissen habe von dem Kollegen mit den Krebsexpressionsdaten. Ich meine, der hat, ich glaube, es waren um die 50.000 Gene an so und so vielen Patienten und wie waren die Genexpressionsniveaus? Und da ist das jetzt im Einzelnen auch erstmal relativ nichtssagend und dann hat er darauf im Prinzip diese, ich nenne es jetzt mal fancy PCA gemacht. Wahrscheinlich würde ihn das stören, weil es cooler ist, aber im Endeffekt
Grüße gehen
so.
Raus.
Und was er da rausbekommt, er nennt das Signaturen, also so eine Art Hauptkomponente. Krummlinige Hauptkomponente könnten wir sagen. So, und die erste, die er immer findet, ist die männlich oder weiblich. Das heißt, er erkennt da drin dann wieder Geschlechter, weil bei Männern bestimmte andere Gene exprimiert werden als bei Frauen. Das heißt, es ist schon auch möglich, dass man Hauptkomponenten interpretierbar macht hinterher. Man muss aber fairerweise sagen, nicht immer. Also du kannst auch quasi eine gewisse Interpretierbarkeit verlieren in deinen Hauptkomponenten.
Ja, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Wir reden ja letztlich immer über numerische Werte. Ja, das heißt, am Ende steht da eine Zahl. Und eine Zahl, die verschiedene andere Zahlen zusammengefasst hat, das ist ja letztlich genau das, was passiert. Ne? Und diese eine Zahl für sich genommen zu verstehen, das stelle ich mir jetzt vielleicht auch insbesondere als außenstehende Person dieses Podcasts sehr, sehr schwierig vor, beziehungsweise
also
sehr, sehr
abstrakt. Also ich weiß, dass du immer ein bisschen zurückzuckst, wenn wir zu sehr in die Mathematik gehen, aber nochmal vielleicht als kleiner Versuch diesbezüglich, weil du es provozierst. im Prinzip, ich habe ja gesagt, wenn man sich noch erinnert, dass so eine Hauptachsentransformation ist im Endeffekt ein Basiswechsel. Das heißt, ich habe vorher meine Feature, wo du ja jetzt mal die mutige Behauptung gemacht hast, dass du die alle verstehst.
Mindestens.
Ja, hochdimensional. So, und jetzt bilden die Achsen quasi deiner alten Basis, deines alten Koordinatensystems. Und jetzt willst du in ein neues. Dann willst du das über deine neuen Hauptkomponenten darstellen. Was du da machst, ist eine Linearkombination. Das kennt man, wenn man lineare Regression oder so oder logistische Regression schon mal benutzt hat. Das sind ja auch die Linearkombinationen. Und im Endeffekt kannst du jetzt deine Hauptkomponenten in der Linearkombination dir angucken und kannst dann gucken, okay, was sind die Koeffizienten, die ich quasi als Gewichte vor meine alten Feature schreibe. Und dann kannst du sagen, okay, in die Hauptkomponente geht so und so viel Gewicht von dem Feature rein und so viel Gewicht von dem anderen Feature. Und vielleicht kannst du damit dann zu einer Interpretation, zu einer besseren Interpretation deiner Hauptkomponente kommen.
Okay, ja, das klingt spannend. Und das, ich hoffe, man versteht das. Ich sag mal, wir denken jetzt gerade in diesem Moment gemeinsam darüber nach, dass wir quasi nach dem Podcast bei Gelegenheit, das kann ein paar Monate dauern, vielleicht auch so ein kleines Jupyter-Notebook, beziehungsweise so ein einfach eine Art Blogartikel dazu bereitstellen, damit man den Themen vielleicht noch mal ein bisschen besser folgen kann und sich das auch visualisieren kann. Ich glaube, das ist nicht mal ganz einfach, sich das bildlich vorzustellen, aber manchmal hilft es auch einfach, sich Sachen bildlich vorzustellen.
Total. Ne? Ich würde auch jedem empfehlen, auch wenn man nicht auf uns warten will, bis wir das dann veröffentlicht haben, es gibt ja super Visualisierungen oder Tutorials, wo man einfach, ja. Ich glaube, hier mit dem Iris-Dataset macht man ganz oft PCAs und dann kriegt man eine visuelle Vorstellung, die hilft.
Ja. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was die PCA eigentlich ist. Wir haben so ein paar Begriffe angestoßen. Vielleicht gehen wir einmal ein bisschen mit in die Praxis. Gibt es irgendetwas, was man vorbereiten muss, wenn man eine PCA macht, im Sinne von, weiß ich nicht, Normalisierung, Skalierung? Muss man die Features vorher schon mal ein bisschen vorsortieren? Gibt es da Sachen?
Mhm. Also vor allem der erste Punkt war schon eine wichtige Antwort. Eine PCA ist relativ sensibel, was Ausreißer angeht, weil die ja im Prinzip auf den Varianzen beruht. Und das heißt, es ist immer ein Best Practice, dass man, bevor man die PCA macht, die Daten normalisiert.
Was ist denn nochmal eine Normalisierung?
Also typischerweise versucht man, den Mittelwert zu entfernen, also auf Mittelwert 0 zu setzen und also die Standardabweichung auf 1 zu setzen. Das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel den Python Standard Scaler benutzt, der zieht von allen Variablen erst ihren Mittelwert ab und teilt die dann durch die Standardabweichung. Und das heißt, jedes Feature hat dann Mittelwert 0 und Standardabweichung 1. Und das heißt, ich habe die quasi alle ja, auf die gleiche Skala gebracht, reskaliert.
Okay. Jetzt geht es ja bei der PCA um Dimensionsreduzierung, das haben wir schon klar gemacht. Macht es Sinn, also wir reduzieren letztlich die Anzahl der Features. Macht es Sinn, die Features vorzusortieren, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, dieses Feature, das ist wahrscheinlich unrelevant, das schmeißen wir weg für die PCA, das interessiert uns gar nicht. Oder korrumpiert man sich damit die PCA unter Umständen oder hat hinterher so ein Bias-Ergebnis?
Also da die PCA ja quasi genau dazu genutzt wird, die Feature zu dekorrelieren, wüsste ich jetzt nicht, warum du das vorher selber versuchen solltest. Das sollte ja ein Ergebnis dann der PCA sein. Also das habe ich jetzt nie gemacht.
Okay, lassen wir mal so stehen. Also wie gesagt, das war jetzt einfach mal so frei raus eine Frage, weil man neigt ja durchaus dazu. Ich meine, gerade bei der linearen Regression, was jetzt ein ganz anderes Thema ist, macht es natürlich total Sinn, bestimmte Features zu betrachten und andere nicht zu betrachten. Und es hätte ja sein können, dass das bei der PCA jetzt aus deiner Sicht ähnlich ist. Ist aber auch nicht so schlimm. So, wir sind jetzt im Prinzip bei einer halben Stunde angekommen. Ich habe mal eine Fake-Check-Frage. Und ich habe es jetzt mehr oder weniger schon rausgehört und mir ist es damals halb schwer aufgestoßen, als ich das gesehen habe. Und zwar habe ich mir irgendwann vor geraumer Zeit mal einen Udemy-Kurs gebucht und der hat sehr, sehr viele gute Bewertungen und auch sehr, sehr viele KursteilnehmerInnen und dort wurde ein Satz gesagt, der letztlich mehr oder weniger besagt hat, dass die PCA reines Pre-Processing von Daten ist und weiter nicht für die Models oder sowas verwendet wird. Würdest du sagen, das ist eine wahre Aussage oder würdest du ihr einen gewissen Fehler unterstellen?
Also wenn ich jetzt an das Beispiel meiner Geografiearbeit denke, dann sind ja quasi die Hauptkomponenten auch ein zentrales Ergebnis der Arbeit. Also nicht nur eine Vorverarbeitung, sondern ich gucke am Ende wirklich, wie stark korreliert was mit diesen Hauptkomponenten und die definiere ich dann als die hauptsächlichen Niederschlagskonfigurationen. Insofern würde ich sagen, ist es dann nicht nur eine Vorverarbeitung.
Ja. Genau das, also ich habe mir das jetzt nicht so vorgestellt, wie du es dir vorgestellt hast, aber genau das war ja auch mein Gefühl, ne? Weil letztlich kannst du ein unglaublich komplexes System signifikant vereinfachen und mit Hilfe dieser Vereinfachung entsprechend auch ein Machine Learning Model trainieren. Ja, das bedeutet, das spielt sehr, sehr direkt auch in das Ergebnis rein. Und ist im Prinzip auch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass nicht alles, was man vorgetragen kriegt, immer richtig sein muss, auch wenn es gut bewertet ist. Und gewisse Aussagen inklusive dieses Podcasts auch immer schön mit Vorsicht zu genießen sind.
Haben wir schon ein offizielles Faktenchecker-Team über alles, was wir hier verbrechen?
Das weiß ich nicht.
Oh Gott.
Vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, dass wir das ja vorher nicht üben, was wir hier so sagen. Das heißt, ihr müsst sehr milde mit uns sein.
Ja. Das stimmt. Jetzt einfach mal so gefragt, also für mich, ich bin total zufrieden jetzt mit dieser Folge, aber hättest du noch etwas, worüber du reden wollen würdest im Zusammenhang dieses Themas?
Vielleicht, wenn ich mir die Folge anhöre, wird mir der Gedanke kommen, das hätten wir mal besser anders erklärt und beschrieben, aber für jetzt denke ich, wir haben unser Bestes gegeben.
Wir haben unser Bestes gegeben, ja. Ne? Gut versucht. Genau, im Zweifel können wir auch gerne noch eine zweite Folge dazu machen. Wie gesagt, wir arbeiten irgendwann bestimmt auch an einem kleinen Blogartikel dazu, den man veröffentlichen kann, oder einem Jupyter Notebook auf GitHub, welches man einsehen kann, ohne uns da jetzt zu viel Druck mitmachen zu wollen. Aber ich denke, dass das schon sehr, sehr sinnvoll ist und auch sehr, sehr ein sehr guter Versuch war, mal ein ziemlich komplexes Thema ich sage jetzt mal, auditiv zu erklären.
Mhm. Ja? Und demnächst dann mit Bildern im Blog.
Ja, vielleicht. Ne? Oder wir arbeiten dran, sagen wir mal so. Ansonsten bleibt natürlich nur zu sagen, es gibt diverse Feedback- und Wunschkanäle. Also alle Personen sind herzlich eingeladen, da mal zu schauen. Und ich bedanke mich für deine Zeit, David. Und wir hören uns ganz, ganz, ganz sicher nochmal auch in diesem Podcast.
Ich bin gespannt. Vielen Dank dir auch.
Supi, tschüssi.